Jana, bist du eigentlich auch bei der Republika?
Nee, bin ich nicht.
Warum nicht? Ist doch ein spannendes Medienevent.
Mich hat keiner eingeladen. Oder niemand hat meinen Trip gesponsert dorthin. Deswegen bin ich nicht dabei. Nee, ich bin auch nicht auf der OMR, falls mich da wer suchen wollte.
Na schade, ich dachte, da hast du so einen Stand oder so.
Nee. Mit den Krax. Ja, genau. Das für ein Meet and Greet mit
mir. Aber weißt du, wer bei der Republika ist?
Nein.
Selma.
Wow. Das ist ja jetzt eine Überleitung.
Und weißt du, wer noch bei der Republika ist?
Jetzt wird ich. Wow. Das ist eine riesige Überraschung. Ja, dann verpasse ich ja wirklich was. Das ist ja furchtbar.
Ja, Mama und Papa bei der Republika. Ja.
Schon wieder. Ja. Zum zweiten Mal eine Folge.
Und es ist aber nicht der einzige Trip, den Selma im Mai vorhat. Um das jetzt mal so hier geheimnistuerisch vor dem Intro noch zu sagen. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle, dem Fernsehpodcast oder, wie ich schon lange nicht mehr gesagt habe, Deutschlands bestem Backstage-Podcast. Das ist, glaube ich, immer noch die Kategorie, in der wir eingeordnet sind bei Apple Podcasts. Grüße an alle, die uns bei Apple Podcasts hören. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön auch an alle anderen. Grüße an Spotify, Grüße an Deezer gibt es gar nicht mehr, ne? Deezer ist weg, glaube ich. Podigy und so weiter. ARD Audiothek, weiß nicht, ob wir da auch zu hören sind. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Apropos ARD Audiothek. Mensch, jetzt habe ich doch so ein Stichwort mir selbst gegeben. Bald kommt der große Peter Lustig und Elfie Donnelly Podcast, Stars unserer Kindheit. Da geht es dann los am 21.05. Mit mir und mit den Stars eurer und unserer Kindheit. Und ich erzähle euch was über Peter Lustig, was ihr auf jeden Fall noch nicht wusstet. Und über Elfie Donnelly, die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und jetzt kommt's. Elfie und Peter waren mal ein Paar, die waren mal zusammen. Und über diese Geschichte erzählen wir in diesem Podcast und es ist Wahnsinn, was wir rausgefunden haben. Ich war bei Elfie auf Ibiza, habe sie besucht, wir haben mit Peters und Elfies Sohn gesprochen. Es ist ein toller Podcast geworden. Macht euch auf was gefasst im Mai, am 21. Mai. Und im Mai kann man sich auf einiges gefasst machen, wir haben es gerade schon gehört. Und man kann sich vor allem auf viele Insta-Stories von einer Frau gefasst machen, die gerade das Story machen und das Geschichten erzählen lernt. Beim Norddeutschen Rundfunk, hier ist Selma, hallo.
Hi, das war eine schöne Vorstellung.
Ja, wie Michael Steinbrecher, ne? So in der Art. Ja, Grüße.
Das hat mich wirklich an ihn erinnert. Toll,
ja, ganz großes Kino. Man nennt mich auch den jungen Steini. Ja. Nicht zu verwechseln mit Thomas Steini, der Sohn von Thomas Stein, der bei einer DSDS-Jury saß. Und damit kommen wir auch schon zu ihr. Sie ist das Schweizer Taschenmesser Hamburgs. Hier ist Ed Petit Krack, hier ist Jana.
Hallo, ich war mal beim DSDS-Casting, also eigentlich ist es eine wirklich gute Überleitung, muss man sagen.
Aber nur als Kameraassistenz oder als Teilnehmerin?
Nein, wir haben uns mal aus Quatsch da beworben vor vielen Jahren oder so. Da waren wir, weiß ich nicht, 16 oder so oder 17 und dann waren wir mal da beim Casting und war aber relativ...
Welche Staffel war das? Mit welchen Superstars?
Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Es ist irgendwo in den ganzen Abitur-Erinnerungen verschwommen. Aber ich glaube, da ist schon kein richtig krasser Superstar mehr rausgekommen. Aber wir waren halt auch nur bei so einem Vorcasting. Das heißt, es war komplett unspektakulär. Wir haben nicht Dieter Bohlen gesehen. Wir haben erst recht nicht Thomas Stein gesehen. Wir haben eigentlich nur so ein paar Reporter gesehen, die die Leute mit Kamera aufs Klo verfolgt haben.
Und Selma kann uns ja auch was erzählen über das Vorcasting von The Voice. Ne? Da warst du ja auch mal.
Nein, da wollte ich hin.
Ach so, aber du hast also das Forecasting zum Forecasting hast du aber gemacht, oder?
Ich hatte mich nur beworben, aber dann nach der Bewerbung schon direkt kläglich gescheitert.
Naja, Fernsehen für alle, eine schrecklich musikalische Familie, ne? So nennt man das, glaube ich. Ich war bei noch keinem Casting und konnte auch deswegen noch nicht scheitern. Aber vielleicht bald. Ich bin offen für Casting-Aufrufe und dann sehe ich, was ich tun kann. Naja, wir haben heute einiges zu tun, deswegen gehen wir gleich rein. Wir werden natürlich über Selma und ihren ESC-Trip sprechen. Wir werden über Selma und ihren The Last of Us-Trip sprechen. Und wir werden über Die Verräter sprechen, mit dem wir auch jetzt beginnen. Die Verräter Staffel 3 wurde ja back-to-back, glaube ich, auch produziert mit Staffel 2. Und wir haben den Cast hier besprochen. Wir haben gesagt, wie wir dazu stehen, zu der Let's Dance-isierung von Die Verräter. Und jetzt haben wir die ersten zwei Folgen haben wir geschaut, ne? Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut, ihr auch?
Ja.
Ja.
Wir nehmen am Montag, den 5. Mai auf. Es ist morgen 7 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Das ist so gerade unser Setting. Wir haben zu dritt noch nie gesprochen, aber auch noch nie zu dritt über Die Verräter gesprochen. Deswegen brauche ich eine kurze Einschätzung von euch zum allgemeinen Cast und ob ihr euch auf die Staffel gefreut habt.
Ich würde Jana den Vortritt lassen.
Ach so, meine Antwort ist auch relativ kurz. Sie lautet ja. Punkt.
Ich finde den auf beides.
Ja, auf da beides. Da kann ich mich anschließen. Nee, ich bin da ganz bei Jana. Also meine Antwort ist auch kurz und knackig. Ich habe mich auch gefreut und ich finde den Cast super.
Weil du auch ein großer Verräter und vor allem aber auch Let's Dance-Fan bist.
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin in erster Linie ein großer Sonja Zietlow-Fan und das ist für mich schon Grund genug, die Sendung zu gucken.
Ich frage mich wirklich, warum Sonja Zietlow, also ne, sie trägt ja hier ganz normale Klamotten bei Die Verräter und nicht diese Tücher und diese, ich weiß nicht, wie man das nennt. So, sind das Stolas, die sie trägt? Nee, ne? Was ist das Stola nochmal?
Nee, eine Stola ist doch das, was du so um die Schultern trägst, was gern mal so ein bisschen flauschig aussieht irgendwie. Aber sie trägt ja immer solche, bei im Dschungelcamp trägt sie ja immer so den Jungle-Look quasi, so ganz bunte, knallige Farben und so Zebra und Leoprint und so. Und ich glaube, das ist halt einfach ihr Dschungelcamp-Style.
Glaube ich nicht. Ich glaube, die trägt das auch privat.
Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt.
Naja, vielleicht ist die Verräter ist dann halt der ein bisschen seriösere Style, um dem Format sich anzuhören. So ein pinkes Zebrahemd irgendwie, wenn die nachts über einen Mord beraten, ist vielleicht nicht dieser bisschen gruseligen Stimmung so zuträchtig.
Und wahrscheinlich auch gar nicht erlaubt in der Nähe von Joe Laschet, ne? Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe. Ja. Auf wen habt ihr euch denn am meisten gefreut? Weil bei mir ist es Joe Laschet auf jeden Fall.
Ich habe mich ja auf die Let's Dance Jury gefreut, weil ich bin ja auch Let's Dance Ultra und fand ich cool. Ich habe mich auch auf Timon Krause gefreut. Punkt, Punkt, Punkt. ja, weil ich dachte mir, das könnte ganz cool sein, so mit einem Mentalisten dabei. Und war ich gespannt, wie das dann in dem Format funktioniert. Haben wir jetzt gelernt, funktioniert gut, aber auch nicht gut gleichzeitig für ihn. Ja, und dann sind natürlich halt auch so Gesichter wie Marie Reim, auf die habe ich mich auch gefreut, weil halt so Leute, die man sonst selten ist es ein Reality-Format, halt schon ein bisschen, die man halt sonst selten in solchen Formaten erlebt. Deswegen, ja.
Ja, also ich würde direkt mal weitermachen. Ich habe mich natürlich auch sehr auf Motzi gefreut. Natürlich dann auch unsere Legende Jan Hofer und auf Sandy, auf
unseren No Angel. Stimmt, ja, Sandy hat mich auch sehr gefreut. Auch Punkt, Punkt, Punkt. Hinter diesen Satz.
Hinter vielen, die wir gerade genannt haben, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ich meine, es ist auch die Tradition von Die Verräter, dass natürlich immer die interessantesten Kandidaten direkt ausscheiden. Ne? Das hatte man jetzt schon häufiger. Direkt in der ersten Staffel, der erste, der rausgewählt wurde, war ja Sebastian Klussmann. Ne? Damals, also gewählt wegen schlau ist halt einfach so wirklich ein Ding. Und ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass das Letzte ist von Timon Krause in dieser Staffel von Die Verräter, das wir sehen werden.
Es wäre halt ein bisschen verschossenes Pulver, sage ich mal, wenn er jetzt schon weg wäre. Also fürs Game und die Verrätertruppe ist natürlich gut, aber würde mich freuen, wenn man ihn noch mal wieder reinbringt, weil ich dachte mir, sie haben ja in der Halloween-Staffel, haben sie ja Susanne Sideropoulos noch mal eine Chance gegeben, die ja, glaube ich, als erste umgebracht wurde in der ersten Staffel. Ja, genau, als erste umgebracht wurde. Genau. Das könnte man mit Timon Krause halt irgendwie nicht bringen, weil der würde sofort wieder gekillt werden. Oder man würde ihn zum Verräter machen und dann wüsste jeder, okay, wahrscheinlich hat man ihn jetzt zum Verräter gemacht, deswegen verbannen wir ihn. Deswegen müsste man sich eigentlich schon was einfallen lassen in dieser Staffel irgendwie, um noch was mit ihm zu machen.
Ja, also es gab, glaube ich, solche Rückholaktionen auch schon mal in den internationalen Versionen. Deswegen tippe ich da schon. Also generell muss man sagen, diese Staffel Die Verräter beginnt viel zackiger und viel schneller als sonst. Ne? Also man hatte irgendwie direkt die erste Konklave, ne? So nennt man das ja auch da, ne? Dass die VerräterInnen zusammenkommen und dann jemanden rausschmeißen. Das hatte man ja nach der Hälfte der Folge. Ne? Da war gerade mal irgendwie eine gute halbe Stunde vorbei. Also ich finde, da hat man schon deutlich gemerkt, dass die irgendwie versuchen, dieses Format noch erfolgreicher hinzukriegen. Und sie haben wohl festgestellt, dass viele in der ersten Folge irgendwie hängen bleiben, ne? Und man denen irgendwie mehr bieten muss in Folge 1 und dann super schnell eben diese Rauswahl da organisieren. Und dann das erste Spiel, die erste Mission so hinten anstellen. Und ich habe mit jemandem geguckt, die auch der Meinung war, dass sie immer noch nicht verstanden hat, was die Missionen konkret sollen bei Die Verräter. Wie geht's euch? Also ich meine, könnt ihr euch eine Welt vorstellen, in der es die Missionen nicht gibt bei Die Verräter?
Ja, ich bin jetzt mal diejenige mit der kurzen Antwort. Ich würde sagen, absolut ja. Also vor allem das Spiel in der zweiten Folge, wo die da diese komischen Glasdinger abschießen mussten. Ich habe den Sinn nicht so richtig verstanden und das hat sich auch
aber
wirklich
das,
gezogen.
Das fand ich eigentlich
aber
gerade
ganz
geil.
Aber das ist ja keine Mission, oder?
Ich glaube, Missionen sind die, wo sie, also ich weiß nicht, ob sie es auch Missionen nennen, aber wir hatten in der Folge ja auch so ein Spiel und dann nochmal das Abschießen. Aber bei beiden konnte man doch Silber gewinnen, oder? Nee, ich glaube, beim ersten konntest du es gewinnen und beim zweiten verlieren. War das so?
Genau, beim zweiten ging es doch ursprünglich darum, wer am Ende übrig bleibt, um irgendwas zu bekommen, oder nicht? Oder war das nicht das Ding?
Doch, das war, wer am Ende übrig bleibt, kriegt den Schild. Aber ich glaube, es war auch so, dass sie Geld verlieren konnten.
Ja, irgendwas mit Geld. Klar,
also
irgendwas mit Geld war da schon auch.
Ja.
Aber es ging hauptsächlich, es war, glaube ich, hauptsächlich war es ein Game, um auszuspielen, wer den Schild bekommt. Ne?
Ja.
Und da hat man, das hat man in der Vergangenheit ja häufiger schon gehabt, ne? Dass es dann irgendwie solche kleinen Spielereien gab, auch irgendwie, keine Ahnung, so einer Puppe irgendwie einen Hut aufsetzen oder sowas, wem man am wenigsten vertraut und so und irgendwie ne, solche kleinen Spielereien. Das finde ich ist nicht das Problem, aber diese großen Spiele, wo die rausgehen und wo die da mit irgendwelchen Tümpeln da rumschwimmen und so, also also ich kann die Leute verstehen, die einfach nicht den Sinn verstehen davon, weil es ist eben nicht wie bei The Mole, dass man so krass viel durch die Art und Weise, wie die Verräter auch spielen, ablesen kann, sondern es geht halt hauptsächlich einerseits das Silber, ne, um das Geld, um das am Ende gespielt wird. Und andererseits würde ich sagen, und ich glaube, deswegen können die das nicht irgendwie, oder deswegen tun sie sich so schwer, das Ganze irgendwie sein zu lassen, weil ich glaube, es ist ganz, also am Ende ist es ganz wichtig für das Teamgefühl, dass man so gemeinsame Erfahrungen hat. Und die müssen einfach, also wie wenn man die irgendwie, also ich glaube, man könnte die auch so für eine Dreiviertelstunde zusammen am Spielplatz schicken. Es hätte das gleiche Ergebnis. Die sollen einfach zusammenwachsen und sich quasi gegenseitig vertrauen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ich glaube aber trotzdem, dass er leider nicht besonders unterhaltsam ist, auch nach Staffel 3 nicht.
Also ich finde für es halt spannend für die Gruppendynamik, auch dadurch, dass die ja da immer in so Vierergruppen mit dem Auto hinfahren, ist es halt eigentlich immer ganz interessant, weil die da im Auto dann natürlich irgendwie immer darüber sprechen, wen haben sie denn so in Verdacht und halt natürlich dann dieses Gemeinschaftsgefühl und natürlich gerade, wenn es darum geht, irgendwie einen Schutz zu erspielen, sorgt das natürlich auch sehr schnell für Misstrauen. Aber ansonsten kann man natürlich wenig daraus ablesen, weil letztendlich ist es dann ja so, dass beide Seiten, Verräter und Loyale, haben ja was davon, wenn man Silber gewinnt. Deswegen kann man irgendwie schwer sagen, Person X hat in dem Spiel nichts gemacht. Das heißt wohl, sie ist Verräter-Loyaler.
Um mal daran anzuknüpfen, was Jana gerade gesagt hat mit diesen Autofahrten. Ich wäre dafür, dass man diese Spiele einfach abschafft und die stattdessen einfach im Kreis fahren lässt. Ja. Weil das Beste an dieser Sendung sind wirklich diese Unterhaltungen im Auto, weil die sich da Dinge zusammenspinnen, wo man sich denkt, okay, wie kamst du jetzt eigentlich darauf? Und ich finde diese Unterhaltung und diese Dynamik, die sich dadurch ergibt, mega spannend. Mhm. Also ja, Spiele abschaffen und einfach im Kreis fahren lassen. Ja.
Kann ich verstehen. Also ich finde auch, das ist nach wie vor einfach der große Fail an dieser Sendung, sind diese Missionen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, sie zu machen, aber sie haben immer noch nicht die richtige Weise gefunden, sie irgendwie unterhaltsam zu zeigen. Und sie dauern immer noch zu lang. Also sorry, aber das ist immer noch zu lang. Mhm. Ja. Naja, kommen wir mal zum wichtigsten Part, zu den Verrätern, ne, die da ausgewählt wurden von Sonja Zietlow, auf die Schulter getippt. Wurden nämlich 4 Leute und damit ganz schön viele. Normalerweise waren es, glaube ich, bisher immer 3, die am Anfang die Verräter waren. Und jetzt sind folgende Menschen die Verräter: Mozzie Mabuse, Wayne Carpendale, Mirja Dumont und Charlotte Würdig. Das sind die Verräter oder die Anfangsverräter zumindest der neuen Staffel. Und ja, was war euer Eindruck? Wart ihr enttäuscht? Wart ihr erleichtert? Wart ihr happy, als die da feststanden als Verräter?
Also mein Empfinden war erstmal zwiegespalten, weil ich war eigentlich ganz happy mit Mozzie, weil ich mag Mozzie und ich fand es halt cool, weil man ihr das, ich glaube, das hat Sonja auch mal in einem Interview gesagt, dass man Mozzie das erstmal nicht so zutraut, weil sie halt eben so eine sehr laute, offene Person ist, die, wo man sich denkt, die kann doch niemanden anlügen. Und dann Wayne Carpendale waren wir erstmal ziemlich egal. Mirja Dumont hatte ich mich eigentlich gefreut, weil die ja gesagt hat, die wollte das ja unbedingt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Charlotte Würdig dachte mir so, auch, naja, mir egal. Aber mein Bild über die Verräter hat sich im Laufe der Folge, also beziehungsweise im Laufe der Folgen, ein bisschen verändert dann. Also wen ich gut finde und wen ich nicht so gut finde. Könnt ihr euch aber wahrscheinlich auch schon denken.
Nee, sag mal. Also,
überraschenderweise finde ich Mozzie immer, also fand ich vorher schon die Wahl cool und finde ich jetzt auch noch sehr, sehr gut in der Rolle als Verräterin. Mhm. Und Charlotte Würdig fand ich halt auch richtig, also finde ich, hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Die war im ersten Moment ja so ein bisschen überrumpelt und ich dachte mir, oh Gott, das geht doch nicht gut. Also ja, direkt nachdem Sonja sie angetippt hat, ist sie ja irgendwie in der Bibliothek, glaube ich, auf Timon getroffen und meinte dann so, ich gehe weg. Und ich dachte mir so, oh, das ist ein bisschen auffällig irgendwie. Aber sie hat es dann sehr gut gerettet, muss ich sagen, während ich Wayne und Mirja sehr blass finde.
Ja, nicht nur blass, also auch wirklich extrem ängstlich. Ja. Vor allem Wayne, der bringt sich selbst in Situationen, in denen er wirklich kurz davor ist, aufzufliegen. Und Mirja hat, glaube ich, auch in Folge 2 kapituliert. Mhm. Also die war dann auch irgendwann komplett raus. Und man merkt echt den Unterschied zwischen Mozzie und Charlotte und den beiden. Also die ersten beiden, die machen das mit richtig viel Leidenschaft und die haben das Spiel auch irgendwie verstanden. Und Wayne und Mirja, die sind einfach am in die Hose machen die ganze Zeit.
Naja, aber ich meine, es ist ja jetzt auch eine besondere, also es ist ja jetzt auch eine gute Gruppe, würde ich sagen, die da investigiert. Also ich finde, bisher bin ich angetan, also ich war erstmal die erste Dreiviertelstunde wirklich, war ich so, das ist ja, also mir ist es zu schnell, mir ist es zu 0815 irgendwie, ich habe da nichts Besonderes in der Staffel gesehen. Timon war direkt raus, ich dachte mir so, gar keinen Bock irgendwie. Also ich hatte voll Bock und dann war es so super schnell, war halt mein Bock-Level irgendwie weg. Und dann habe ich aber, und das habe ich ja schon immer gesagt, in den beiden Staffeln, die wir auch hier schon besprochen haben, ich immer gesagt, ich verstehe nicht, was teilweise zwischen den runden Tischen passiert, also in der Zwischenzeit, dass meiner Meinung nach viel zu wenig analysiert wird, was bei den runden Tischen passiert, also ne, wer für wen abstimmt vor allem. Das sind für mich die besten Hinweise darauf, wer die Verräter sind für die Loyalen. Ne, also wer votet für wen? Dass sich das keiner merkt, finde ich crazy in den ganzen Staffeln. Ja. Und jetzt hat man einfach jemanden, der das mal macht, ne, mit Martina Voss-Tecklenburg, der ehemaligen
die ist auch so gut.
Also Nationaltrainerin.
Ich bin so glücklich, dass sie dabei ist. Also das ist echt cool.
Ja, und du hast sofort eine Gefahr, weil du halt nicht mehr einfach nur quasi darauf aufspringen kannst, was gerade so die allgemeine Meinung ist, und dann stimmen einfach alle für jemanden ab und hups, da ist ja dann ist ja doch loyal. Mhm. So, das geht halt nicht, wenn eine wirklich immer darauf achtet, wer votet für wen. Und klar, wenn man dann eins und eins zusammenzählt, beim ersten Mal hier für Timon gewotet, für Dings gewotet, für
Hoche
genau.
Und Jan. Ja, genau.
und Jan. Genau, und wer halt zweimal für Loyale votet, das ist jetzt nicht automatisch, bedeutet nicht automatisch, dass du ein Verräter bist, aber es ist zumindest jetzt mal jemand, der sich mal ein bisschen erklären muss. Ne? Und da Charlotte dann und auch Wayne waren dann so, ja, also weiß ich jetzt auch nicht, wie das passiert ist, aber
Wayne musste sich erstmal gleich wieder ein neues Hemd anziehen danach.
Der ist so am Schwitzen, ey, der Typ auch.
Ja.
Ja. Also ich finde Wayne relatable Verräter irgendwie, also oder? Also ich finde, keine Ahnung, er ist so manchmal einfach überfordert vor der Situation und spielt aber trotzdem so den Coolen, und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich finde eher, dass halt Mirja in so einer Marielle Ahrens Rolle steckt, wo sie so ein bisschen einfach im falschen Spiel mitspielt gerade so und nicht genau weiß, wo sie ist. Ich weiß nicht, was ihr mit Charlotte habt, aber ich finde Charlotte auch irgendwie komisch. Also
ich find,
was ist mit ihr passiert eigentlich?
Ich finde, sie macht das eigentlich echt cool. Also sie bleibt halt immer entspannt, wenn andere, also in so Situationen, in denen Wayne das Spitzen anfängt und Mirja irgendwie den Tränen nahe ist, bleibt sie halt immer noch relativ entspannt, macht dann irgendwie einen Witz draus, dreht es dann irgendwie so in die Richtung, sodass man sich irgendwie denkt, also ich, als wäre ich in der Situation loyaler, würde ich mir denken, Charlotte, niemals, die doch nicht.
Wobei sie ja auch so ein bisschen ins Schwanken gekommen ist, als Martina aufgefallen ist, dass sie unter anderem für Roche und für Jan gestimmt hatte.
Ja.
Also da war sie nicht mehr so cool wie sonst immer.
Nee, das stimmt. Das ist war aber noch, also ich fand, sie und Mozzi hatten das noch ganz einigermaßen gut gerettet, weil Martina ist ja nach dem runden Tisch auch in den Raum gekommen und meinte so, ja, für mich sind jetzt alle verdächtig, die für Roche und für Jan gestimmt haben. Und Mozzi wirkte dann, also ich fand, sie hat das halt gut rübergebracht, so ernsthaft überrascht, so, aber ich habe doch auch für die beiden gewotet, und Charlotte dann halt auch gleich so, ja, ich ja auch, und also es fand ich eigentlich noch ganz gut gerettet, auch wenn man gemerkt hat, das hat Charlotte jetzt mehr angefasst in der Situation, als es Mozzi angefasst hat. Aber ich muss auch sagen, ich fand es halt auch, um nochmal zurückzukommen auf das Spiel, wo sie da die Namen abschießen mussten, um einem Kandidaten, einer Kandidatin Schutz zu geben, fand ich auch, da hat Mozzi das eigentlich ganz cool gelöst, als sie dann halt meinte, so Leute, wir müssen unbedingt Martina schützen, und ich dachte mir, ich glaube, da hat sie sich vielleicht noch so ein paar Vertrauenspunkte erarbeitet.
Ja, stimmt. Ja. Taktisch, genau. Taktisch macht sie das schon sehr gut. Ja. Die hat das Spiel
Tun
verstanden.
Und Taxis.
Tun und Taxis. Ja,
also ich finde auch, Mozzi ist eine gute Wahl. Ich habe es ja gecallt auch ein bisschen, ne? Als ich hier, glaube ich, mit Nathalie saß letztens, habe ich doch gesagt, so, Mozzi könnte in eine Oana-Nikiti-Richtung gehen. Mhm. Und das ist sie ja ziemlich, ne? Also ich finde, da habe ich einen ganz guten Call gemacht. Mhm. Und Roche, weiß ich nicht, ob schade ist, weil er hat mich ehrlich gesagt ziemlich genervt in der ersten Folge. So diese Art. Also irgendwie hat es für mich nicht reingepasst bei Die Verräter. Aber ist man natürlich bestimmt also traurig in der Produktion, dass er so schnell gehen musste, ne? Weil ist natürlich einer, der Unterhaltungspotenzial hat, aber ich war nicht traurig.
War aber auch ein guter Move von Mozzi, dass sie für ihn gestimmt hat, weil wahrscheinlich alle davon ausgegangen sind, Mozzi würde ja niemals, wenn sie Verräterin wäre, bewusst ihren Freund Roche rauswerfen. Mhm. Wenn sie natürlich gedacht hat, ich muss irgendwie Roche und Lambi rauswerfen, weil die kennen mich zu gut.
Letztendlich hätte es ihr noch ein Argument mehr geliefert, dass sie es nicht ist, ne? Wenn sie es nicht für ihn gevotet hätte. Also, hätte sie ja sagen können, ne?
Ja, oder? Ja.
Bin ich blöd.
Doch. Ja, so kann man es auch sehen. Doch, das stimmt. Ich sage ja, das ist ja das Problem bei Die Verräter. Man guckt sich das und denkt sich, ich wäre...
Hirnfick.
Ja, und man denkt sich, ich wäre bestimmt auch so eine Oana oder so eine Marina Hörmannseder, aber am Ende ist man doch Wayne Carpendale, wäre man in Wirklichkeit.
Oder Marie.
Ja, genau, noch Marie. Oh Gott.
Ja, was ist eigentlich mit Marie los?
Marie tut mir richtig leid. Ja. Da merkt man wirklich so, das ganze Trauma aus der Kindheit, was sie wahrscheinlich hatte, wegen dieses sich nicht zugehörig fühlens, das kommt jetzt einfach wieder hoch.
Also wenn du bei Die Verräter mitmachst, bei der ersten Verdächtigung gleich diejenige bist, die anfängt zu weinen, basically. So. Weiß ich nicht, ob du so für das richtige Format unterschrieben hast.
Aber, ja, wahrscheinlich nicht. Ja.
Aber sie stand halt auch, also man muss halt, ich fand halt auch, an sich, Sandy, meine Queen, alles und so weiter, obwohl sie ist ja die Päpstin, sie hat doch die Päpstin im Musical gespielt, also meinetwegen Sandy vor Päpstin, aber ich fand, da am runden Tisch war sie mir echt ein bisschen zu persönlich, Marie, gegenüber. Das fand ich schon unangenehm. Vor allen Dingen, ich fand es aber auch dann wiederum ein bisschen witzig, weil sie hat so oft gesagt, dass Marie naiv sei. Und ich dachte mir, aber naiv ist doch der Song von Marie. Ist das so eine Cross-Promo-Aktion, die sie hier fahren? Oder was wird das? Aber ich dachte
mir... Wie damals hier der Schlagertyp in Staffel 1.
Ja, stimmt.
Ich will Uso.
Ja, genau. Oh Gott. Und jetzt hat er daraus seine ganze Brand gemacht aus Alkohol-Songs. Mhm. Aber ich fand, das war halt so auch dieses, vielleicht bist du, also wenn du so naiv bist, tut mir ja leid, vielleicht spielst du auch nur. Und ich dachte mir, das ist halt so unangenehm, weil es halt so irgendwie persönlich ist. Und Marie ist nun... Das ist natürlich dann auch ungünstig, dass Marie halt solche Sachen dann auch wirklich sehr, sehr persönlich nimmt. Und dann kann ich schon verstehen, dass man dann da sitzt und sich denkt, ich habe doch nichts gemacht. Und dann kommt jemand und brettert einem dir 100-mal ins Ohr, du bist so naiv oder du verhältst dich irgendwie seltsam. Und oder ich habe gar nicht so den Draht zu dir gefunden, denn... keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich auch anfangen zu heulen, wenn Sandy Merling von den No Angels mich beschimpft. Ja. Dann würde ich sofort das Format verlassen. Also ich meine, sie hätte definitiv cooler reagieren können, aber ich kann es auch voll verstehen, dass sie das, dass ihr das irgendwie too much war in der Situation. Und ich finde es halt auch gemein, dass jetzt so auf Social Media ja viele Leute meinen, oh, dass sie so eine irgendwie zickige Göre ist oder so. Und ich denke mir, das arme Mädchen war da halt nur einfach irgendwie voll unter Beschuss und konnte damit nicht so gut umgehen.
Gehört irgendwie dazu und jemand wie sie gehört ja auch dazu, ne? Jemand, der so emotional ist, will man ja auch sehen. Immer noch legendär, damals in der ersten Staffel der britischen Version, als ein Typ wirklich eine Panikattacke an diesem runden Tisch bekommen hat und einfach rausgerannt ist. Also, oh Gott. Oh. Ja, da geht schon, das ist schon natürlich Druck auch, aber ich finde, es ist halt mehr Druck für die Verräter und deswegen habe ich mit einer Loyalen nicht so viel Mitleid, ehrlich gesagt, weil ja, Leute, ich bin's nicht. Also glaubt mir halt oder nicht. Ich bin's halt nicht. Weiß ich nicht. Ja, jetzt kam noch ein spannendes Finale dieser zweiten Folge. Ne? Das hat mir schon sehr gut gefallen.
Ja.
Diese Aufgabe an die Verräter, dass sie jemanden töten können, aber sie müssen es tun, indem sie erstmal ein Buch finden und dann aber alle dieses Buch irgendwie lesen und dann in diesem Buch auf Seite 300 irgendwas steht ein Satz und diesen Satz müssen sie einem Loyalen ins Gesicht sagen, vor laufenden Kameras, vor allen. Dann, nur dann, wenn diese ganzen Bedingungen erfüllt sind, dann wird diese Person getötet quasi. Und ja, das war schon eine spannende Nummer. Also das ist ja wie in Staffel 1, da gab es das auch mal mit diesen, auf dieser Party, ne, wo man dann wo man dann so diese Drinks quasi so vergiften musste. Ja, jetzt eben dieses Game, das finde ich mal schon sehr spannend.
Ja, das war echt cool. Ich war ganz froh, dass Wayne nicht die Aufgabe übernommen hat, eine Person zu verfluchen, weil er hätte sich wahrscheinlich jetzt mal 10 Minuten in einem wirren Monolog verloren, um dann den Satz zu sagen. Aber fand ich auch cool, dass sie sich da was anderes, also immer so neue Sachen einfallen lassen. Und es war dann halt auch wirklich sehr spannend und ja auch mit offener Auflösung. Wir erfahren ja dann erst in der dritten Folge, ob jetzt wirklich alle Bedingungen erfüllt worden sind oder ob doch jeder das Buch hätte lesen müssen, weil es haben nicht alle Verräter in das Buch gelesen.
Ja, es haben genau diejenigen versagt, die wir hier am Anfang auch so ein bisschen auf diese Schiene gepackt hatten. Also Wayne und Miria.
Es ist halt auch einfacher für die ersten beiden, die es lesen. Also wenn dann irgendwann vier Leute hin zu diesem Buch rennen, dann wird es halt auch natürlich offensichtlicher. Also ich glaube, also klar, hätten sie es auch als Erste machen können, aber ich glaube halt, dass es auch nicht so einfach ist, wie es jetzt aussah, dieses Buch zu nehmen und dann da weird rumzublättern. Also ist jetzt halt auch ein Ding, was dich so suspekt macht auch, ne?
War, aber es war halt, ich meine, Mirja hat ja von Anfang an gesagt, nee, mach ich nicht, mach ich gar nicht, bin ich raus. Und Wayne, weiß ich nicht, der ist rumgelaufen und hat geschwitzt. Und ich glaube, der hat zumindest auch so ein bisschen probiert, die anderen so ein bisschen abzulenken beim Billard, glaube ich. Aber ich dachte mir, also ich hoffe, also ich, auf der einen Seite, letztendlich hat Mozzi ja dann Martina verflucht und auf der einen Seite möchte ich nicht, dass Martina rausfliegt. Auf der anderen Seite würde ich ihn aber auch wünschen, dass es geklappt hat, weil ich dachte mir, es ist halt echt ein krasses Risiko, weil Mozzi war bestimmt mehrere Minuten, kann man gar nicht genau sagen, also wegen des Schnitts, wie lange sie da in der Bibliothek war, ganz alleine und hat das Buch gesucht. Und irgendwann, wenn dann irgendwie tatsächlich revealed wird, ja, einer der Verräter hat Martina verflucht, dann werden die anderen ja grübeln. Und dann wird vielleicht mal irgendwann jemandem auffallen, Moment, wo war eigentlich Mozzi? Ich war da beim Billardspielen mit Wayne und Joachim Lambi und ich weiß nicht wem. Aber Mozzi hat irgendwie keiner gesehen. Die war ewig verschwunden in der Bibliothek. Und das ist dann halt sehr verdächtig. Und dann wäre das eine sehr ungünstige Situation.
Mehr von solchen Ideen gerne. Ich stehe auf sowas. Und das machen sie schon auch gut. Hoffentlich geht es so weiter. Also ich war, wie gesagt, sehr so abgeturnt von der ersten halben Stunde so. Aber dann ging es schnurstracks nach oben und ich bin jetzt wieder dabei und hab Bock, da mitzumachen. Ich denke, sie werden bald einen Verräter auch verlieren. So ist ja auch bisschen das Game, wenn du so viele von Anfang an zum Verräter machst. Also da wird es bald, glaube ich, rappeln, dass so ein Wayne oder so bald mal rausfliegt, denke ich. Und dann schauen wir mal, wie sie weitermachen, ob sie danach besetzen oder ob sie irgendjemanden von den Toten zurückholen. Wer weiß, da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. So viel erstmal zu die Verräter. Vielleicht habt ihr ja zu dem Zeitpunkt eh schon mehr gesehen und wisst schon mehr. Dann war das unsere Besprechung des Staffelauftakts. Und jetzt gehen wir weiter zu dem Musik-Highlight des Jahres, zum DSDS-Finale. Nein, wir gehen natürlich zum Casting-Tape von Selma. Nein.
Wir haben eine Überraschung. Hier ist es.
Ja. Was hast du damals gesungen eigentlich? Rolling in the Deep?
Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es mir richtig schlecht ging zu dem Zeitpunkt. Und ich habe trotzdem dieses blöde Video aufgenommen. Und das war wirklich richtig cringe. Ich weiß echt nicht, was ich gesungen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das Video überhaupt noch habe. Wenn ja, dann schaue ich mal nach. Aber ich kann es jetzt nicht sagen.
Ja, posten wir natürlich dann auf unseren Kanälen, wenn wir es finden. Naja, wir gehen aber jetzt zum ESC und da kommt auch Selma ins Spiel, denn Selma sitzt auf gepackten Koffern zu dem Zeitpunkt und ist vielleicht, wenn ihr den Podcast schon hört, ist schon in Basel. Kann das sein? Kann das passieren?
Das kann absolut sein, denn ich fahre am Donnerstag nach Basel, also bin ich schon vor Ort, wenn dieser Podcast oder diese Folge erscheint.
Das ist mal ein Ding, ne? Also du sitzt im Zug, also es ist eben kein Flug vom Hannoveraner Flughafen, der freundlich geflogen wird von Christian Wulff. Das passiert nicht.
Nee, leider nicht. Nee, ich fahre mit dem Zug ganz klimafreundlich, wie ich bin.
Und genau, also wir haben das ja ein paar Mal versucht zu verstehen. Die deutsche Delegation, ne? Ihr fahrt jetzt da, also wie war jetzt dieses Prozedere? Du musst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ist ja alles gut. Aber deutsche Delegation, wie viele sind das? Und die fahren dann alle mit dem Zug von Hamburg nach Basel und dann ist es ein Sonderzug. Wie macht man das?
Wie viele wir sind, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, aber wir sind echt viele. Weil es sind ja verschiedene Teams. Es sind ja die Fernsehleute, die Hörfunkmenschen und dann auch noch die Online-Menschen, zu denen ich auch gehöre. Und wir reisen nicht alle zusammen an, Also manche reisen mit dem Zug an, manche fliegen dahin, manche fahren mit dem Auto dahin oder mit einem Truck, wo das ganze Equipment auch dabei ist. Und es kommen auch nicht alle am selben Tag an, sondern so ein bisschen zeitversetzt, je nachdem, was die Aufgabe der Person ist. Also ich bin quasi, ich reise am zweiten Tag an und davor gibt's, es gibt tatsächlich einen Sonderzug. Das ist so eine Aktion von der Deutschen Bahn und das wird dann so ein bisschen, ja, der coole Zug, wo dann auch Abo und Tünner dabei sind und wo noch ein paar Journalistinnen und Journalisten dabei sind und das wird dann so ein kleines Presseevent. Das wird dann quasi der Sonderzug. Es soll, glaube ich, auch nochmal gesondert so einen Fanzug geben, auch von der Deutschen Bahn. Das wird dann, glaube ich, eher so der Partyzug, aber der Zug, mit dem ich fahre, das ist natürlich der normale Langweilerzug, weil ich bin auch eine normale Langweilerin und diese ganze Partysache, die wäre nichts für mich.
Aber du hättest die Option gehabt, oder wie?
Nee, hätte ich nicht. Nee, okay, wobei vielleicht dann. Doch, ich weiß es gar nicht, aber das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, als mein Ticket schon gebucht war, deswegen war das gar nicht erst Thema für mich.
Okay, also du bist für den NDR da, du machst Online-Arbeit für Eurovision-TV, ne? So heißt es,
DE,
oder?
Genau. Eurovision-TV ist die offizielle Seite vom ESC. Richtig. Und Eurovision.de ist die
Eurovision.de,
NDR-Seite.
Genau. Und da wirst du quasi Bericht erstatten und deswegen auch vor Ort dabei sein.
Richtig.
Und ich meine, das dauert ja noch ein bisschen, ne? Du bist ja Donnerstag, bist du da und dann bist du ja eine Woche vorab dann in Basel. Was macht man denn da die ganze Zeit?
Viele Interviews führen tatsächlich mit den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die da auftreten, dann in Basel sich umhören, was die Menschen davon halten, wer für sie der Favorit oder die Favoritin ist. Dann gibt es verschiedene Veranstaltungen, die zum ESC gehören. Es gibt ja diesen türkisen Teppich, der dann immer am Sonntag vor dem ESC stattfindet, wo auch nochmal die ganzen Acts sich präsentieren. Da sind wir auch dabei. Also super viele Veranstaltungen. Gibt es da irgendwelche Botschaftsempfänge? Da sind wir zum Teil auch dabei. Genau, das so ein Kram machen wir halt vor dem ESC.
Und wie ist gerade so dein Befinden? Also bist du nervös? Freust du dich oder hast du auch ein bisschen Angst?
Boah, es ist alles. Ich glaube, es ist wirklich alles. Ich bin super aufgeregt. Ich bin super freudig. Ich werde locker nicht schlafen können die Nacht, bevor ich losfahre. Das weiß ich, kenne mich zu gut. Aber ich freue mich wirklich extrem. Das ist ja, wie man vielleicht mitbekommen hat, so wenn man mir länger folgt oder mich länger kennt, das ist einfach ein Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht. Und ich glaube, das wird einfach eine richtig gute Zeit.
Bevor wir klären, was du denn dann am Finaltag machst und also ne, wenn die Show auch läuft, also ob du da irgendwie auch auf der Bühne stehst, als kleiner Teaser. Jana, wie ist gerade so dein ESC-Gefühl?
Ich freue mich drauf. Also ich habe jetzt bisher noch nicht so Wahnsinn. Also ich kenne nicht alle Songs. Ich kenne so die als Favoriten gehandelt werden. Die Songs kenne ich. Ich bin ein bisschen mehr hyped als die letzten Jahre, einfach weil ich den deutschen Act dieses Jahr gut finde. Und deswegen freue ich mich drauf. Werde auch versuchen, die beiden Halbfinalshows zu gucken. Und dann lasse ich mich überraschen, ob sich da vielleicht noch weitere Favoriten herausstellen. Also bisher freue ich mich auf die Sauna Schweden. Und ansonsten ist es natürlich dieses Jahr, dadurch, dass das Selma jetzt live vor Ort ist, ist es natürlich auch ein bisschen spannender als die Jahre davor.
Ja, es ist das wie, als würde meine Mutter mitmachen.
Okay.
So eine Art.
Danke.
Aber jetzt mal so Abo und Tünner, Jana, ne? Finden wir cool. Und wir hatten aber jetzt hier letztes mit Jule auch besprochen, dass es natürlich ein bisschen unglücklich läuft gerade in der Vorbereitung. Jetzt habe ich das Gefühl, seit so einer Woche hat sich noch mal das Geschehen gewendet. Ne? Also eigentlich, sie scheint wieder fit zu sein. Tina kann singen, ist nicht mehr krank. Und es gab einen Auftritt bei diesem Orchester-Dings da irgendwie, habe ich gesehen. Hat mir
Pop,
Jule natürlich auch sofort geschickt.
Ja, Pop Meets Classic,
im NDR.
Ich. Ja.
Genau, und im NDR, bei der NDR Talkshow, hat sie Akustikversion von Baller gesungen. Ne? Mhm. Wie fandest du es und denkst du jetzt wieder, wir haben doch sie geschossen?
Also ich fand, dass das Arrangement, was sie da bei Pop Meets Classic hatten, das fand ich halt echt gut. Das, also vor allem die Strophen. Ich fand, ich hoffe, sie arbeiten noch ein bisschen am Refrain, weil die Strophen fand ich, wie gesagt, vom Arrangement her super. Die waren noch sehr gut gesungen. Beim Refrain haben sie irgendwie so ein bisschen eine, weiß ich nicht, ob Tonartänderung oder ob sie einfach ein bisschen höher gesungen hat. Das klang recht wackelig noch. Aber also ich meine, man hat in der Akustikversion und so ja auch gehört, Tina kann sehr wohl singen, sie hat nur einfach keine riesige Range. Das heißt, man muss irgendwie den Song so arrangieren, dass er in der Range ist, in der sie gut und sicher singen kann. Und ich fand, bei den Strophen haben sie das schon mal super geschafft. Ich habe auch das Gefühl, die Stimmung ist nach diesem Auftritt wieder so ein bisschen, bisschen positiver geworden. Die beiden sind jetzt halt auch irgendwie sehr präsent, machen jetzt auch bei Instagram und TikTok Eurovision-Content, sind morgen, auf, also beziehungsweise, wenn ihr das hört, am Dienstag waren sie auf der OMR und machen jetzt eben viele Auftritte und Content. Und deswegen habe ich das Gefühl, das Problem war irgendwie, dass sie halt in den letzten 2, 3 Wochen eben auch durch Tinas Erkrankung einfach irgendwie so komplett weg vom Fenster waren. Man hat irgendwie einfach gar nichts mehr gefühlt von ihnen gehört und von dem Song. Und jetzt ist es halt natürlich noch spannend, die große Frage, wie wird dann letztendlich die finale Bühnenshow aussehen und wie wird der Song final arrangiert? Und da bin ich gespannt, was sie sich da einfallen lassen, weil es geht jetzt, zuletzt ging es in eine sehr gute Richtung. Sie haben jetzt auch diese ungarische Version, glaube ich, veröffentlicht von dem Song. Die war auch gut, kam auch gut an. Und ja, also ich bin gespannt, was man sich einfallen lässt für die Bühne und wie es dann nachher final in der Version klingt, die dann am 17. Mai performt wird.
Ja, Selma, was sagst du? Wie ist gerade so die Stimmung im on the inside? Also wie blickt man auf die eigenen Chancen zu gewinnen? Vielleicht, dass du den Preis in den Händen nach Hause wieder im Zug fährst.
Genau. Ich glaube, ich würde den leider versehentlich zerstören. Deswegen sollte man ihn mir nicht anvertrauen, wenn es dazu käme. Ich muss sagen, die Stimmung ist gut. Also ich darf natürlich nicht zu viel verraten oder generell auch nicht, ich darf nichts verraten, aber die Stimmung ist gut und ich glaube, man hat sich die Kritik der vergangenen Wochen und vor allem auch die Kritik nach dem Vorentscheid zu Herzen genommen und man versucht, Dinge umzusetzen, die bemängelt wurden. Und es war wirklich schade, dass Tünner jetzt lange krank war, also so eine Kehlkopfentzündung, die ist auch super hartnäckig. Deswegen haben die da ein bisschen Zeit verloren, aber ich habe auch den Eindruck, dass sie das gerade ziemlich gut aufholen. Und dass sie auch in der internationalen Fan-Community ganz gut ankommen. Also ich glaube, hierzulande macht man das, hierzulande macht man das immer schlechter, als es tatsächlich ist. Und am Ende, wenn es dann eine gute Platzierung wird, so wie im letzten Jahr, dann ist man plötzlich wieder fein mit allem. Und ich glaube, das wird auch in diesem Jahr so laufen.
Woran machst du das fest mit den internationalen Menschen, die uns mögen, also so durch TikTok-Kommentare oder gibt es da Fragen, die ich nicht kenne?
Also ich glaube, das ist auch das einzig Greifbare, so richtig, was man hat, irgendwelche Kommentare bei TikTok. Bei Twitter gibt es ja auch eine riesige ESC-Bubble, die ja wirklich auch super kritisch ist. Und selbst also die findet rechts. Den Song. Und selbst die findet den Song richtig gut. Deswegen, also ich würde das jetzt nicht. Also ich würde da jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, wie es einige die vergangenen Wochen getan haben. Ich glaube, das wird ganz cool.
Ja, also bevor wir dann zu euren finalen Platzierungen kommen, müssen wir jetzt ein bisschen klären, was Selmas Aufgabe quasi, also Fernsehen für alle seitig quasi in Basel ist. Weil, also natürlich sind wir auch an der Schweizer Seele interessiert und was geht da vor Ort ab und was geht auf dem türkisenen Teppich ab und so. Aber, Jana, du kannst gleich auch so einen Wunsch äußern, aber mein Wunsch ist natürlich alles, was Stefan Raab-related ist. Also alles, wo man so ein bisschen merkt, was ist, wie, wo ist er gerade, wie kümmert er sich um Abba und Tina? Da würde mich interessieren, ob du irgendwie irgendwo mal im Ansatz nahe rankommst an Stefan Raab. Das ist so ein Ding, auf der Suche nach Stefan Raab, so eine Folge oder so ein paar Sprachnachrichten so über die Woche hinweg, auf der Suche nach Raab in Basel, das wäre mein Wunsch.
Ja, okay.
Ich hätte gern so eine Bitte melde dich-Folge mit Selma als Julia Leischik, die überall so rumläuft und dann Leute fragt und sagt, ich habe gehört, er war hier, er hat sich hier einen Kaffee geholt vor einer Stunde. Wir haben ihn knapp verpasst. Oh nein. Und dann, wenn du da so rumläufst und Leute befragst und dann am Ende findest du ihn natürlich und kannst ihn mit Abo und Hünner wieder zusammenführen, die ihn wahrscheinlich auch seit mehreren Wochen nicht gesehen haben.
Aber irgendwelche internationalen Stars, Jana, wo du sagst, da muss Selma irgendwas von denen, irgend so ein kleines Hello, this is Benji talking and I'm listening to Fernsehen für alle. Sowas in der Art?
Also generell gerne von allen. Ich würde mich über die Schweden freuen, die das machen, weil die ja in sehr hohem Kurs stehen. Und dann könnten wir sagen, hey, die zukünftigen oder die baldigen ESC-Gewinner haben uns gegrüßt.
Aber wollen wir wirklich, dass Schweden wieder gewinnt?
Ein bisschen langweilig. Also meine Geheimfavoriten ist ja, also ich mag UK halt irgendwie total gerne. Und überraschenderweise, UK hat ja in den letzten Jahren immer nicht so den Lauf gehabt. Und ansonsten, ich meine, Frankreich und Österreich sind halt auch gut, aber wären halt keine, also ich würde mich über einen Überraschungsgewinner oder eine Gewinnerin freuen. Ich weiß aber noch nicht, wer eine Überraschungssieger, SiegerInnen sein soll.
Ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Acts, die sich so ransneaken könnten. Also ganz hoch im Kurs steht aktuell auch Albanien unter anderem.
Ah.
Das wäre ganz spannend, wenn man
so?
Dann im.
Was machen
was
die?
Denn? Die beiden machen so ein bisschen Elektro mit Folk gemischt. Die beiden, das ist so ein Duo, Mann und Frau, die sind Albaner, aber in Italien geboren und aufgewachsen. Und die verbinden so ein bisschen die moderne Musik mit der Musik aus dem Ort, in dem sie ihre Wurzeln haben. Und irgendwie ist es geil. Also ich habe das letztes Jahr gehört, als das gerade erst rausgekommen ist. Und da waren ja noch relativ wenige Songs veröffentlicht. Ich habe sofort gesagt, das ist einer der Favoriten. Also ich glaube, der wird richtig, richtig erfolgreich sein. Und er kommt auch wirklich gut an. Ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen, ja, es kommt in den sozialen Medien gut an. Aber es ist tatsächlich immer ein guter Faktor, an dem man das messen kann. Und deswegen, ich würde Albanien nicht abschreiben. Also klar, Schweden ist immer in der Favoritenrolle. Ich glaube, egal, was sie da hinschicken, die werden in den Wettquoten immer auf Platz 1 sein zunächst. Aber ja, nach den Halbfinalshows könnte sich das vielleicht auch ändern.
Ja, und jetzt natürlich die finale Frage an euch. Ihr müsst euch festlegen auf die deutsche Platzierung. Wie weit kommen Aber und Hünner?
Ich sag Platz 8.
Das wäre tatsächlich auch mein Gedanke gewesen. Also ich würde sie schon. Nee, also du kannst gerne, ich kann sonst auch abweichen. Also ich sehe sie auf jeden Fall in den Top 10. Aber dann eher irgendwie Platz 5 bis 10 und nicht in den ersten 4.
Ja.
Ich sag einfach mal, komm, ich sag Platz 7.
Das loggen wir ein.
Ja, da traut sich jemand was, okay. Jetzt ist natürlich die Frage mit so einer Platzierung, wenn ihr die beide jetzt sagt, was würde dann passieren? Also es ist ja schon klar, ne, im nächsten Jahr ist der SWR zuständig und Selma wird nach Baden-Baden ziehen. Das ist ja schon alles sicher. Aber was passiert im Hinblick auf Raab, ne? Weil das ist ja schon eine gute oder wäre eine gute Platzierung. Mhm. Aber jetzt auch nicht eine, wo man sagen würde, ne, Chefsache, ESC, es zählt nur der Sieg und so weiter, das wäre ja irgendwie dann doch gescheitert. Was würde dann passieren?
Also Raab hat ja den Mund relativ vollgenommen, als er eben sagte, ihm interessiert Top 10 oder sowas, ist ihm egal, er will gewinnen. Aber ich denke generell, wenn sich ein Act mal wieder in der Top 10 platzieren könnte, würden das wahrscheinlich alle anderen außer Raab als Riesenerfolg werten. Und ich könnte mir vorstellen, dass der SWR dann auch nochmal auf ihn zukommt und sagt, Mensch, wollen wir nicht nochmal sowas in die Richtung machen? Und dann weiß ich nicht, wie standhaft er dann ist, ob er dann sagt, ja, nee, ich mache, letztes Jahr ist es nichts mit dem ersten Platz geworden, deswegen bin ich raus. Oder ob er sich dann denkt, naja, irgendwie habe ich doch Bock, wir versuchen es nochmal.
Ja, das ist die Frage, ne? Ob dann sein Ehrgeiz wieder geweckt wird, ob er dann erst recht sagt, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach nochmal und so lange, bis wir wieder den ersten Platz holen.
Ja, also ich bin
was glaubst du, Dennis? Ja,
ja, ich halte mich ja vornehm zurück, ne, weil ich bin ja ja. Aber mich würde wirklich interessieren, was gerade in Stefan Raab vorgeht, weil dieses TV-Comeback also von allen Seiten so kritisiert wird. Die Quoten sind seiner wöchentlichen Sendung halt mittlerweile so gering, dass es eigentlich fast schon unangenehm ist. Die Shows, die er so macht, sonst noch, ne, also er pokert ja hin und wieder, das juckt die Leute nicht. Die zwei Shows mit Bully waren jetzt auch so eine normale, stinknormale Spielshow da am Samstagabend irgendwie, wie sie Knossi, Melzer und Elton auch machen. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was ihn wirklich so richtig, also da habe ich ja auch hier gesagt, ne, wo ich das Gefühl habe, der ist gerade wirklich bei sich und analysiert gut und geht da mit der richtigen Taktik auch ran und sitzt da wirklich motiviert in dieser Jury, ne, bei den Auswahlshows. Das war halt die ganze ESC-Sache. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der im nächsten Jahr das nicht macht und einfach jetzt nochmal, ich meine, der Vertrag, glaube ich, geht ja noch ein paar Jahre mit RTL so, und der verdient auch einen Arsch voll Geld mit diesen Sachen. Deswegen, klar kann der jetzt noch ein paar Jahre rumsitzen und einfach mit verschränkten Armen seine Show da irgendwie durchziehen. Aber ich glaube, das, was ihn wirklich triggert, wäre der ESC nochmal oder halt etwas Eigenes, ne, so Free-ESC-mäßig, dann so eine Art Konkurrenzsache, wenn er es dann eben nicht machen darf, oder irgendwie so eine Art von Musikwettbewerb oder irgendwie sowas, wo er halt das machen kann, was er eben beim ESC macht. Also irgendwas Musikalisches, denke ich, macht der dann schon, weil es kitzelt ihn einfach, glaube ich, zu sehr. Aber die Frage ist wirklich, wie der SWR das plant. Also wollen die in ihrem ersten Jahr das dann abgeben, wo die auf einmal zuständig sind? Weiß ich nicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie die da rangehen beim SWR. Also das ist wirklich, also das ist schon, finde ich, fast spannender als den ESC jetzt, wie es danach weitergeht. Weil es ist so komplett, kann in alle Richtungen gehen, ne? Kann der SWR macht was Cooles, der SWR macht was Beschissenes, der SWR holt Raab, Raab macht was Beschissenes, Raab macht was Gutes. Also es gibt so irgendwie so einen Entscheidungsbaum von 8 bis 80.000 Möglichkeiten und es kann sehr viel passieren. Also, und deswegen spannende Zeiten beim ESC, rund um den ESC. Selma ist vor Ort, Raab ist da und Raab ist in Gefahr, würde ich sagen. Selma ist in Gefahr. Das würde ich. Oder Selmi Gramm kommt einfach.
Ja, und wird stimmt, gespielt. Ja, ich brauche aber eine Ukulele.
Ja, mit so einer kleinen Ukulele und mit so einem Lederjackett und so einer Jeans, wo gleichzeitig auch so Cord eingraviert, also
ja, so Cord-Patches auf den Knien.
Ja,
ja,
kriege ich und besorge ich noch.
So eine Sonnenbrille. Selmi Gramm. Ja, ich bin Fan. Gut, dann warten wir auf das Sammy Graham und gehen nochmal weiter. Und wir sind komplett im Heimspiel, was Selma angeht, denn wir sind bei The Last of Us und sprechen so ein bisschen über den Staffelauftakt von Staffel 2. Jana, du hast Staffel 1 gesehen, aber ja, noch nicht Staffel 2.
Genau, ich habe Staffel 1 gesehen. Ich kenne auch das Spiel von Teil 2. Also ihr könnt mich nicht spoilern. Haut alles raus. Ja. Ich bin mental vorbereitet. Ich habe nur einfach noch nicht angefangen, die Serie zu gucken, weil ich war irgendwie sehr, sehr obsessed mit Yellow Jackets zuletzt und war noch nicht bereit für eine neue Serie. Deswegen, ich muss das noch sacken lassen und dann freue ich mich, dass mehr Episoden draus sind, die ich dann bingen kann, anstatt immer eine Woche zu warten.
Selma, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich schon in dieser wöchentlichen Ausstrahlung schon auch aufgehst.
Absolut. Also ich lebe gerade wirklich nur von Woche zu Woche, von Ausstrahlung zu Ausstrahlung. Das ist mein absolutes Highlight. Ich freue mich sogar auf Montage, weil ich weiß, da kommt eine neue Folge raus. Das ist richtig irre. Und ja, also was soll ich sagen? Ich liebe die Spiele wirklich so sehr. Gehören zu meinen Lieblingsspielen. Und dementsprechend habe ich
Probably Big Brother ever, aber.
Ja. Und dementsprechend fand ich Staffel 1 schon richtig geil und habe mich natürlich umso mehr auf Staffel 2 gefreut, weil ich wusste, was auf uns zukommen wird. Nicht alles so toll und positiv, aber bisher muss ich sagen, gefällt es mir doch ganz gut. Trotz der Aufs und Ups, die wir bisher so hatten.
Also, ne, wir versuchen es spoilerfrei zu machen.
Ja.
Ich waren jetzt im Vergleich zu anderen Serien, die zurückgekommen sind, gar nicht so hyped. Also ich mochte die erste Staffel schon sehr gerne und ja, war auch beeindruckt von einzelnen Folgen, ne, wenn man zurückdenkt an die Folge mit den zwei Typen. So. Aber ich habe die Spiele nicht gespielt, habe damit keine Beziehung und habe jetzt auch gar nicht so diese Vorfreude auf die zweite Staffel so richtig mitbekommen. Also da war ich eher bei White Lotus dabei oder natürlich Succession, so als es dann kam und so. Also es war ein bisschen mehr einfach. Jetzt habe ich dann, da habe ich auch nicht die erste Folge direkt geschaut, sondern eher so ein bisschen Zeit gelassen. Da habe ich natürlich selber viele Tweets gesehen. Und dann habe ich aber auch, als dann Folge 2 kam, vor allem sehr, sehr viel gehört über die Staffel und dass Folge 2 so krass sein soll. Und dann war ich natürlich angefixt und dann habe ich mir das einmal mit Anni angeschaut. Da habe ich dann geschlafen, mich eingeschlafen. Und dann habe ich nochmal beide Folgen angeschaut, bei vollem Bewusstsein und ohne Betäubungsmittel, Intus. Und habe dann festgestellt, dass die Folge 2 wirklich ganz, ganz toll ist. Ja, was ist es, also war das so ein Moment oder eine Sequenz in dieser Spielreihe, auf die man auch gewartet hat? Also war das sowas, diese Folge?
Man hatte ja damals das Spiel, also das zweite Spiel ist 2020 erschienen und da kam ja auch die entsprechende Szene relativ am Anfang. Und da war natürlich die Frage, wie werden die das in der Serie umsetzen? Und ich finde, die haben es schon ziemlich gut gemacht, aber es kommt das ganz große Aber. Ich störe mich so ein bisschen an dem Writing in dieser Staffel. Also man merkt richtig, dass sie so nochmal den Schritt hin zum Mainstream machen möchten, dass sie es einfach für ein breiteres Publikum öffnen möchten. Und manchmal sind dann so Dialoge oder Aussagen in den einzelnen Szenen, wo ich mir denke, das hätte dieser Spielcharakter niemals gesagt. Und ja, das ist jetzt wieder so Snob Selma, die rauskommt, was Spiele betrifft und irgendwelche Adaptionen. Ich verstehe, es ist eine Adaption, es muss nicht 1:1 so sein. Aber es gibt Dinge, die beispielsweise einen Charakter ausmachen. Der wurde damals aus einem Grund so geschrieben, wie er ist. Und in der Serie hat er dann plötzlich Züge, die er niemals im Spielkontext gehabt hätte. Und in Folge 2 gab es auch eine konkrete Szene oder eine Aussage von dem Charakter Abby. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, weil ich dann vielleicht auch ein bisschen was spoilern würde. Da dachte ich mir, das hätte die im Spiel niemals gesagt. Das gehört absolut, es passt nicht zum Wesen dieser Spielfigur. Und die haben es einfach reingepackt, weil es gerade zum Hype, der Hype, der um Pedro Pascal irgendwie entstanden ist, weil das einfach gerade da reinpasst. Mhm. Und deswegen haben sie diese Aussage reingenommen. Sonst wäre das niemals in der Folge gelandet. Und das ist nicht die einzige Situation, wo man echt merkt, dass die das aber vor allem, glaube ich, auch für ein männliches Publikum eher öffnen und interessanter machen möchten. Doch.
Jetzt komm,
es gab,
aber
doch, in Folge 3 gab es.
Aber sitzt nicht der Games-Autor
ja,
in
auch, klar.
dem Writers
ja.
Room?
Ja, also ist es nicht? Aber er ist nicht der Headwriter. Ich glaube, der hatte tatsächlich nicht das meiste mit dem Drehbuch zu tun. Also man merkt schon, dass eine andere Person dafür zuständig ist. Zwar immer noch derselbe wie in Staffel 1, aber man merkt schon an einigen Stellen den Unterschied zur ersten Staffel.
Das ist natürlich jetzt mal hier. Ja, ich weiß natürlich nicht, was du meinst, weil ich nicht den Vergleich habe zum Spiel.
Genau, das ist, glaube ich, die Sache. Also ja, genau. Wenn man einfach nur die Serie kennt, dann hinterfragt man das auch nicht. Aber es gibt beispielsweise den Charakter Dina. Die unterscheidet sich in der Serie, finde ich, komplett, also wirklich komplett von der Spielfigur. Und das ist schade. Aus Gründen, die ich jetzt auch nicht näher erläutern kann, weil ich auch wieder spoilern würde. Aber ja, ich weiß nicht. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Im Schreiben.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Games-Autor so wenig Entscheidungskraft hat. Also so kam es für mich auch nie rüber. Für mich war es immer so, hier der Tschernobyl-Typ macht das zusammen mit dem Typ von den Spielen. Hm. Und jetzt sind die Spiele ein paar Jahre alt. Vielleicht feiert der einzelne Entscheidungen von sich damals auch selber nicht mehr so und will die jetzt korrigieren oder will dem Ganzen einen neuen Spin geben oder will das und das Thema noch unterbringen, hier und da auf irgendwelche aktuellen Sachen noch reagieren, keine Ahnung. Das spielt ja alles mit rein. Also Schließt du das komplett aus, dass der sich solche Gedanken macht und nicht einfach sagt, nee, ich bin Typ und auf einmal will ich alles voll männlich machen?
Nee, ich glaube gar nicht, dass es an dem persönlichen Empfinden des Autors liegt, sondern eher daran, dass man die Serie für eine breitere Masse interessant macht.
Aber die Spiele sind doch auch voll, also das ist doch auch Mainstream.
Ja, sind sie, aber es gab ja, aber es gab ja vor allem beim zweiten Spiel eine riesige Kontroverse, weil es in dem Spiel um zwei starke Frauen ging. Und da gab es einen großen Teil der Community, die das erste Spiel richtig gut fand, die das dann plötzlich nicht mehr so gut fand, weil diese zwei Frauen, diese zwei extrem starken Frauen im Fokus standen. Vor allem Abby, die Antagonistin, die war ja richtig muskulös im Spiel. Die war eine krasse Frau, die hat es irgendwie mit 20 Leuten zeitgleich aufgenommen. Und im Spiel ist das plötzlich so eine kleine, schmächtige Schauspielerin, die zwar schauspielerisch wirklich gut ist. Und es gab auch Gründe, warum sie sich keine Muskeln antrainieren konnte. Das ist alles okay. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt mit der Serie einfach den Leuten in die Karten spielt, die damals das so kacke fanden, dass da so eine krasse Frau plötzlich im Mittelpunkt stand. Also es gibt so Kleinigkeiten, da wird beispielsweise auch einem sehr queerphoben Menschen in der Serie Genugtuung irgendwie gegeben oder, keine Ahnung, man lässt ihn so eine Redemption-Arc haben, dass sie ihn plötzlich alle super finden am Ende. Es sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, irgendwie war das Spiel progressiver als die Serie. Also die Serie ist immer noch wirklich sehr gut und ich finde auch die letzte, die aktuelle Folge, die rausgekommen ist, die hat ein bisschen was wettgemacht. Aber trotzdem merkt man schon so einen kleinen Unterschied. Und auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach auch in der Zeit ist, in der wir uns befinden, mit den ganzen Geschehnissen, vor allem in den USA, dass es alles so ein bisschen konservativer wird, um nicht zu sagen, einfach wirklich auch rechter. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich finde schon, dass man einen großen Unterschied merkt.
Ich finde auch, halt auch, um das nochmal einzuwerfen, nur, also ich weiß ungefähr, ich habe halt bei Twitter eben viel zu der Kontroverse gelesen, was und fand auch, dass einige Szenen, die ich da gesehen habe, im Vergleich zum Spiel halt seltsam anmutenden. Aber natürlich hat man halt, was ich mich halt vorher auch gefragt habe, ein großer Teil des Spiels ist ja, also des zweiten Teils ist ja, dass dieser Wechsel der Spielfigur, dass du halt auf einmal eine Spielfigur richtig hassen lernst und dann auf einmal aus deren Perspektive spielen musst. Und da habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wie sie das in der Serie umsetzen wollen, weil das halt beim Spielen wirklich krasse Gefühle bei einem auslöst, bei einigen Leuten auch sehr, sehr krasse Gefühle, die ja so weit gingen, dass ja auch irgendwie die die Actress dann irgendwie mit Online-Hass zu kämpfen hatte und alles. Ja. Und deswegen glaube ich halt, dass das aber auch eine Schwierigkeit ist, jetzt bei der Serie diesen Perspektivwechsel und diese Emotionen, die das auslöst, vernünftig zu adaptieren. Und ich glaube, man versucht, Wege dafür zu finden, die gehen aber oft nicht so auf. Vielleicht wollen sie auch die Schauspielerinnen irgendwie schützen oder andere Schauspieler schützen, dass sie das irgendwie umändern. Aber ich hatte jetzt den Eindruck, ohne das, was ich davon eben gehört habe, dass eben dieser Punkt, der im Spiel halt sehr wichtig ist, dass es schwierig ist, das quasi in der Serie umzusetzen. Und wie es mir gefällt, weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört von vielen, dass es vielen eben nicht so gefällt.
Aber Stichwort Online-Hass, auch damit wir alle wieder sprechen können, wenn ich euch schon da habe, sollten wir auch über das andere große Franchise reden. Ihr habt letztens auch schon hier drüber gesprochen, über Harry Potter, Selma. wir haben doch schon vor bestimmt 10 Jahren über die Harry Potter-Serie geredet. Ne?
Wir haben ja auch gecastet damals.
Ja, wir haben schon mehrfach gecastet, glaube ich sogar, ja. In diversen Podcasts. Aber es war ja so, dass jetzt dieser Erwachsenencast bekannt gegeben wurde und ich habe ja schon damals gesagt, ich verfolge das Reddit sehr intensiv und bin da irgendwie ziemlich, weiß nicht, auch nicht drin in dem Ganzen. Es soll jetzt bei diesem großen Harry Potter Day irgendwie, ist doch irgendwie Mitte Mai und da könnte es dann soweit sein, dass die Kinder auch bekannt gegeben werden, also das goldene Trio. Und ja, ich meine, der Erwachsenencast hat ja durch das Casting von Snape schon für Ausrufezeichen gesorgt, colorblind und so weiter. Wie schaut ihr auf diese ganze Casting-Geschichte bei der Harry Potter-Serie? Und wie glaubt ihr, geht die Geschichte aus?
Also ich mache mir vor allem Sorgen um die Kinder, die gecastet werden, weil selbst wenn sie Abziehbilder von Daniel Radcliffe und Co. finden, werden die trotzdem verglichen werden online und das wird, Casting wird zerrissen werden, egal was passiert. Und wenn sie denn vielleicht irgendwie noch entscheiden, sich da irgendwie einen Überraschungstwist zu überlegen, gab ja schon eben Gerüchte, dass mindestens einer vom goldenen Trio dann eben eine Person of Color wird, dann ich mache mir vor allem Sorgen um die Kinder und ob die auch, frage mich, ob die da auch irgendwie genug geschützt werden und ob die Eltern wissen, worauf die sich da einlassen, wenn sie ihr Kind in diesem Franchise mitspielen lassen.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin, glaube ich, so ein bisschen, ich habe mich distanziert von dieser ganzen Harry Potter Geschichte, weil J.K. Rowling einfach ein super problematischer und ich finde abgrundtief gehässiger und bösartiger Mensch ist. Sie hat vielen von uns viele tolle Geschichten geschenkt und wir sind damit aufgewachsen und hatten dadurch irgendwie eine magische Kindheit. Aber mir fällt es extrem schwer, mich damit zu beschäftigen, was da jetzt noch kommt. Also ich fühle es nicht mehr, weil ich einfach immer ihre ganzen Aussagen, ihre Tweets, ihre hasserfüllte Hetzerei vor Augen habe. Und für mich ist es einfach nicht mehr vereinbar, diese Sachen zu verfolgen und das irgendwie zu feiern oder das auch irgendwie zu reproduzieren. Und die Art und Weise, wie sie damals geschrieben hat. Also sie war ja niemals divers. Das war ja auch nie ihre Absicht, divers zu sein. Sie hat irgendwie, keine Ahnung, Charaktere of Color super klischeehaft benannt. Also die Frau, wenn es nur nach ihr ginge, würde keine einzige Person of Color, glaube ich, vorkommen in dieser Serie. Und ich finde es auch irgendwie schwierig, dass dann ausgerechnet Severus Snape eine Person of Color ist. Weil der Charakter wird ja eh schon, wenn man sich jetzt nicht intensiv mit den Büchern oder dem Film beschäftigt hat, wenn jetzt Leute neu dazukommen, dann wissen die, okay, Severus Snape ist einfach scheiße. Das ist ein böser Typ. Und jetzt wird er halt von einem schwarzen Mann gespielt. Und irgendwie schickt das für mich die völlig falsche Botschaft in die Welt.
Ich finde auch, also ich kriege halt auch echt Bauchschmerzen an dem Gedanken, wenn man daran denkt, so die ersten, die Szenen, in denen die SchülerInnen auf Snape treffen und dann alle so Angst vor ihm haben und ihn gleich als böse wahrnehmen. Deswegen finde ich das, das hat ja auch Jule in der letzten Folge auch schon gesagt, dann kommt noch dazu, dass irgendwie der Schauspieler halt auch einfach wahnsinnig gut aussieht und man sich denkt, wollen sie den dann, da bekomme ich schon irgendwie ganz unangenehme Vibes von so 90er-Komödien, wo sie irgendwie einer super attraktiven Schauspielerin eine Brille aufsetzen und sagen, oh mein Gott, sie ist hässlich. Und dann denke ich mir, was machen sie denn bei Snape, irgendwie eine hässliche Perücke aufsetzen und dann sagt jeder, oh mein Gott, der Mann ist so eklig und gruselig. Nein, er wird dann, was sich dann fest bei den Leuten im Kopf wird wahrscheinlich sein, der wird das ist halt der schwarze Mann, der als gruselig wahrgenommen wird. Und das löst bei mir auch sehr unangenehme Gefühle aus.
Ja, aber ihr geht es davon aus, dass jetzt ganz wenig auch an schwarzen Hogwarts-Studentinnen dann da sein wird. Also es kann ja sein, dass einfach Hälfte-Hälfte man People of Color hat in den, also von den Leuten, also von den SchülerInnen, die auch Angst vor Snape haben und so weiter, einfach weil er halt eine Person ist, die Angst auch ausstrahlt, also oder die Angst auch verursacht, so. Also ich würde es jetzt doch mal nicht abkanzeln, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die so eine blöde Entscheidung treffen würden.
Das ist halt der Punkt. Man will ihnen das nicht zutrauen, dass die wirklich so wenig weit gedacht haben irgendwie. Aber dadurch, dass es halt das ist, was man jetzt eben hat vom Cast, mit dem man arbeiten muss, löst das Stand jetzt eher Fragezeichen bei mir aus als Begeisterung.
Also ich finde, die Leute, die im Writers Room sitzen, die das sind gute Leute. Da sitzt zum Beispiel so ein Andy Greenwald, dessen Podcast ich höre, zum Beispiel The Watch. Da sitzen Leute auch, ich glaube sogar auch hier mit Killing Eve Erfahrung und so weiter.
Wenn mich Laura alles täuscht. Neal, bestimmt.
Genau, ja, oder?
Die vierte Staffel komplett zerstört hat.
Ja, jetzt kommt, mein Gott, aber die Frau ist ja eine erfahrene Autorin. So, also,
nein.
Nee, aber da sitzen Leute, ich habe mir schon genauer angeschaut und so, den vertraue ich da, ne, Mike Millard hier, der auch jetzt gerade sehr viel, oder Mylord, oder wie er heißt, von Last of Us gerade auch macht, Succession sehr viel gemacht hat und so, also Better Call Saul Folgen gemacht hat, also da weiß ich gar nicht, warum ich da Zweifel haben sollte, also das sind alles fähige Leute so und diese Casting-Sache wird halt so krass beäugt sein, dass ich gar nicht, also ich das wird, wie um alles in der Welt soll man da bei so einem breiten Ding, da wo Shitstorm-Potenzial überall ist, da haben die jetzt eine ballsy Entscheidung getroffen, die sie aber jetzt auch dann zu Ende denken müssen. Also das kann halt nicht sein, dass Snape der einzige Schwarze ist. So. Also das geht nicht. So. Und dann würde ich es halt einfach mal zumindest abwarten, wie das dann halt in echt wirkt. Also wenn es dann so ist, dass Hogwarts ein sehr diverser Place ist ab jetzt, dann ja, frage ich mich, was das, also wie das dann rüberkommen wird bei mir. Weil ich glaube, es kann auch eine vielleicht moderne Version von Harry Potter werden, die wir alle cool finden und J.K. Rowling vielleicht nicht so cool findet. Keine Ahnung, ne? Also,
ja, die verdient warum, trotzdem warum daran.
Ja.
Also selbst ja, wenn sie es nicht cool findet, sie verdient ja trotzdem super viel Geld damit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt daran irgendwie festmachen würde.
Ja, das ist, ich verstehe das. Das habe ich auch immer hier in den Folgen gesagt, dass ich die Haltung gegenüber J.K. Rowling auch nachvollziehen kann. Also bei der reichsten Frau Großbritanniens bin ich so, mir ist es scheißegal, ob die noch ein paar Millionen mehr hat oder weniger hat. Die wird nicht, also ich werde die nicht verarmen durch meinen Boykott, niemand wird die verarmen. Ich werde sie nicht krank reicher machen. Also das, keine Ahnung, es hat für mich nicht so die große Auswirkung, was wir alle jetzt, also nicht nur ich als Einzelperson, sondern wir alle jetzt im Hinblick auf diese Harry Potter Serie tun. Deswegen denke ich eher, also ich sehe das eher als Chance, da jetzt mal ein Ausrufezeichen für Diversität zu setzen. Und also mein großes Vorbild für so Adaptionen ist seit einigen Jahren Watchmen. Ich habe Watchmen geliebt, die Serie, die sie gemacht haben, die Damon Lindelof gemacht hat, die eben völlig radikal neu war, die Sachen auch ganz anders gemacht hat als in den Comics, die auch mit einem sehr kontroversen Comicmacher zu tun hatten und einfach was ganz Eigenes gemacht haben und die Geschichte ins Hier und Jetzt gezogen haben. Sowas ist ja leider eh nicht möglich bei Harry Potter, weil da dir wiederum die Harry Potter Ultras auf einen Buckel steigen. So. deswegen, das ist ja nicht machbar, aber möglichst ranzukommen an etwas, was eben diese Geschichte so ein bisschen in die Moderne hebt und ja, einfach was Neues wagt, im Kleinen vielleicht. So, das wäre für mich schon fast genug, dass ich sage, ja, das hat sich am Ende gelohnt. So. Aber es hat natürlich massives Potenzial, komplett in die Hose zu gehen. Aber gerade bin ich noch gar nicht so, dass ich das jetzt irgendwie alles blöd finde. So. Und deswegen ist das mein Wort zum aktuellen Harry Potter State auf die Union. Und habt noch eine gute Laune Rausschmeißer für euch alle. für euch beide vor allem, weil die Stimmung jetzt natürlich sehr abgekühlt ist.
Ja, hast du dir ein gutes Thema ausgesucht?
Ja, du, ich hab euch damit überrascht, ne, weil wusste ich auch noch nicht, dass wir hier so eine Debatte eintauchen. Jimmy Blocksenknecht ist bei I Hate One dabei.
Ja, das hat mich tatsächlich erfreut und durch die Woche gebracht, diese Nachricht.
Ja, genau. Also sie hatten es auch ein bisschen zurückgehalten, ne, weil der Cast wurde ja schon so ein bisschen von den einschlägigen Reality-Seiten auch gemeldet. Und die wahre Meldung kam aber erst und die hatten die alle auch nicht auf dem Zettel, nämlich dass Jimmy Blocksenknecht der Nachtzügler ist bei der Are You the One Reality Stars in Love Staffel. Und name a person who gets me excited for Are You the One, dann ist es Jimmy Blocksenknecht, ehrlich gesagt.
Ich muss sagen, ich freue mich auch drauf, weil es irgendwie absurd ist und lustig und ja, und ich bin gespannt, wer sein Match sein könnte.
Ja, man muss halt bei solchen Castings immer hoffen, dass es am Ende nicht so eine Verweigerungsnummer wird. Ne? Nee, mache ich nicht. Nee, will ich nicht. Nee, spiele nicht mit den Küssen. Das mache ich nicht. So, also, ne, dass es nicht so eine Nummer wird. Aber bisher muss ich sagen, ne, er ist bei der Passion richtig reingegangen in die Rolle von Judas. Er ist bei bei Die Verräter auch richtig reingegangen in die Rolle. Also von daher hat er das bisher immer schon ganz gut angenommen, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen, er ist Single, ne? Er hat nicht mal den großen LMG-Terminal um den Hals hängen mit der Rennfahrerin.
Ja, also nur die Vaterrolle war bisher nicht wirklich was für ihn.
Ja, stimmt, nee, da konnte er sich nicht so richtig angenommen.
Ja, aber ich habe da Bock drauf, aber es dauert ja auch noch ewig, aber das hat mir auch was gegeben diese Woche. Über. Gut, dann war das unser freundlicher Rausschmeißer und auch der Rausschmeißer für Selma raus aus Hamburg, weil du bist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in Basel und wir wünschen dir viel Spaß und wir hoffen, wir hören von dir, Selma, in den nächsten
Vielen
Wochen.
Dank. Ja, das werdet ihr. Ich werde euch natürlich regelmäßig updaten. Und ich muss jetzt auch noch kurz Werbung machen für unseren Volo-Account bei Instagram, @nordvolos. Da werde ich aller Voraussicht nach auch ein Story-Takeover aus Basel machen. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, also es lohnt sich generell, sich den Channel anzuschauen, aber es wird sich natürlich noch mehr lohnen, wenn ich dann in Basel bin.
@nord wie der Norden, ne? Und Volos mit Richtig. V. Nordvolos, da berichten die, wie heißt ihr, die Journalytten, ne, so
wie
ist
heißen
das ja
die
offizielle.
Journalytten, genau, ja unser Jahrgang.
Verstehe, genau, ja, folgt Selma und folgt natürlich den Nordvolos und checkt natürlich auch Peti Krack aus, sie ist nicht in Basel, sie ist nicht bei den Volos, aber trotzdem.
Ich wäre gern, hier in Hamburg ist Hafengeburtstag, da wäre man überall woanders lieber.
Wenn man mal Michael Ammer von Namen sehen will, dann geht man zum Hafengeburtstag. macht das und freut euch, dass der Hafen ein Jahr älter wird und schaut vielleicht in der Zwischenzeit gerne auch mal in die Shownotes, da stehen alle Socials. Danke an euch beide fürs Dabeisein.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Ja, nächste Woche gehen wir dann bestimmt mal wieder zurück zum Kampf der Reality Stars. Die Verräter läuft weiter und ganz viel mehr. Und natürlich der ESC wird dann schon ein größeres, noch größeres Thema sein. Wir werden bestimmt von Selma hören zu dem Zeitpunkt schon. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Und wir müssen jetzt erstmal das Buch mit dem Tod auf dem Rücken finden.